Die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.
Erst ignorieren sie dich. Dann lachen sie über dich. Dann bekämpfen sie dich. Und dann gewinnst du. Ein Zitat von Hildur Hákonardóttir, einer isländischen Künstlerin. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Die Podcastin. Hi, Regula Stempfli.
Hallo, Isabel Rohner. Zur Erklärung, dieses Zitat hatten wir, glaube ich, schon mal. Und ich finde es nicht so berauschend. Aber erzähl mir, wieso du es mitgebracht hast.
Nein, das Zitat hatten wir noch nie. Aber du hast es wahrscheinlich vor kurzem gehört. Weil du, wie ich, nochmals oder letztes Jahr im Kino gesehen hast, die Dokumentation über den großen Frauenstreik der isländischen Frauen. Das gibt es gerade in der Arte-Mediathek noch bis Mitte Januar zu sehen. Ein Tag ohne Frauen heißt die Doku. Ich fand die ja sehr, sehr gut gemacht und hochinteressant. Und Hildur Hákonardóttir ist da eine der Protagonistinnen, die erzählt, wie es zu dem Streik gekommen ist. Und mit diesem Zitat endet die Dokumentation und deswegen bleibt es wahrscheinlich noch so im Kurzzeit- oder Mittelzeitgedächtnis.
Und meinst du, es stimmt, dass man, was sie sagt?
Ich glaube, dass da ganz viel Wahres dran ist. Also gucken wir beispielsweise auf die Podcastin. No? Ein Projekt, was wir gestartet haben vor 5,5 Jahren, und am Anfang war es so, dass wir komplett ignoriert wurden. Dann gab es so ein bisschen dieses Oh, da machen zwei was, muss man sich trotzdem nicht anhören. Dann wurden wir massiv bekämpft, bis hin zu versuchen, uns technisch zu schaden. Und ich hoffe schon, dass wir trotzdem einen ganz wichtigen Debattenbeitrag leisten und dazu beitragen, viele Themen zu reflektieren, beziehungsweise zu reflektieren, wie wenig Frauen und Frauenbelange vorkommen. Ja, doch. Ich bin Geisteswissenschaftlerin, ich kann dir jedes Zitat so hindrehen, dass ich was daraus ziehen kann.
Ja, also ich habe eben eine ganz andere Geschichte, die Podcastin. Also weil wir vor allen anderen Podcasts waren, im deutschsprachigen Raum, haben wir massiv viel Aufmerksamkeit gekriegt, auch sehr positiv. Also quasi wir haben uns eingereicht 2020 in dem Aufbruch der extremen Linken, also wir wussten es nur nicht, aber der extremen Linken, die dann den Feminismus für sich gekapert haben, also peu à peu. Wir dürfen nicht vergessen, es ist die Pandemie. In der Pandemie wurde von Tag 1 an so getan, als gäbe es im deutschsprachigen Raum keine Ärztinnen, keine Krankenschwester, keine Politologinnen, keine Journalistinnen. Also die Männerdominanz in der Krise seit dem ersten Tag des Lockdowns war so offensichtlich, die hat zur Podcasting geführt. Und die Aufmerksamkeit von uns war so groß, dass dann große Medienhäuser 1:1 das Format von unserem Podcast imitiert haben, also kopiert. Und das ist ja oft so. Dass viele Menschen meinen, wenn sie tolle Innovatorinnen haben, ach ja, das können wir auch. Oder? Also es war bei mir auch immer so, Kolumnen, ach, du bist eine der bekanntesten Kolumnistinnen im deutschsprachigen Raum. Ja, das kann ich auch. Es ist nicht so einfach. Und dieses Format wurde, war eben, also ich finde uns in der Aufmerksamkeit auch von den Zeitungen, Medien, Magazinen und der Rezeption von anderen Podcasts war viel höher in den ersten 3 Jahren als jetzt, wo es natürlich gefühlt 1 Million deutschsprachige Podcasts gibt und nur eine Handvoll wirklich relevanter Podcasts, die immer die Millionenpublikum erreichen, und die sind alle feste in der Männerhand.
Du, aber das finde ich interessant, weil du guckst Inside Media und ich gucke Outside.
Ja.
Das stimmt, deine Beschreibung, dass wahnsinnig viele Journalistinnen und Journalisten uns gehört haben, aber ohne über uns zu berichten. Das war ja
oder nicht zu
zitieren.
Also ja. Sie berichten schon. Also ich finde, wir haben relativ viele Interviews gegeben, auch anlässlich deines Buches, also unseres Buches 50 Jahre Frauenstimmrecht. Also viele Interviews gegeben. es ist einfach oft so, dass das Copy-Paste, also dass Frauen nicht zitiert werden, das passiert ja nicht nur uns, das ist ja ein strukturelles Merkmal der Auslöschung von Frauengeschichte, also quasi spannende Themen, Erfindungen, Innovationen zu kollektivieren, oder? Und nicht zu nennen und nicht zu sagen, woher das eigentlich kommt.
Ja, naja, aber es stimmt. Medien, die waren wirklich ganz weit vorne, insbesondere aus der Schweiz, wo du ja noch viel bekannter bist als jetzt in Deutschland, ne? Obwohl man dich in Deutschland natürlich auch kennt, aber in der Schweiz. Ich werde nicht müde, darauf hinzuweisen, du warst ja jahrelang unter den 10 wichtigsten Intellektuellen gerankt.
Ja, ich war nicht mehr am Fernsehen. Ich war mindestens 8-mal, 10-mal in den großen Talkshows des Schweizer Fernsehens. Ich finde eher, wie du die Geschichte erzählt hast, also jetzt, wir sind genau in einer Reflexion, was passiert mit Frauen, wenn sie neue Medien erfinden, wenn sie ganz weit vorne sind in der Zukunftsforschung beispielsweise, in der gesellschaftspolitischen Analyse, wenn Frauen in der biochemischen Forschung voran sind, physisch, als Physikerin, überhaupt, also Medienkritikerin beispielsweise, also mein Werk Die Macht des richtigen Friseurs, hat eigentlich alle die Tendenzen schon vorweggenommen. Also, und es ist immer so, wenn Frauen das sagen, werden sie nicht gehört. Dann nimmt es ein Mann auf, wenn es ein prominenter Mann ist, dann ist es plötzlich in aller Munde und alle diskutieren die These des Mannes. Das wird dann auch individualisiert, also es wird nicht ein Kollektiv, oder? Weil, wie wir in der Geschichtsforschung kennen, wird oft von den Frauen geredet, oder Komponistinnen oder Dichterinnen. Das sind immer Frauen werden immer kollektiviert, sind keine Individuen, sie werden nicht gesehen, sie werden nicht anerkannt. Und das wiederholt sich und wiederholt sich und wiederholt sich. Also selbst mit dem isländischen Frauenstreik, weißt du, 50 Jahre, das ist spannend, das ist wichtig, aber das wird wieder vergessen.
Ja, ich will noch auf einen anderen Aspekt im Zitat eingehen. Dann lachen sie über dich. Ne? Diese Feststellung ist ja auch uralt, also hat Hedwig Dohm bereits im 19. Jahrhundert darüber geschrieben, die Waffe des Lachens durch das Patriarchat, also Frauen, die sich für Frauen einsetzen, lächerlich zu machen. Mhm. Später auch von Simone de Beauvoir aufgegriffen, Ali Schwarz hat darüber auch einen schönen kleinen Text geschrieben, Jahre später. Und das schließt wieder so an diese Hildur Hákonardsdóttir in Island, die eine Bewegung gegründet haben mit dem Namen Red Stockings, also Rotstrümpfe. Und ich habe natürlich direkt gedacht an die Bewegung der Blaustrümpfe. Und weil ich ein bisschen nerdy drauf bin, hast du dich mal beschäftigt damit, woher diese Bezeichnung Blaustrümpfe, Blaustrümpfe?
Ich habe es mal gewusst, aber jetzt geht wieder vergessen.
Und auch das hat ganz viel mit lächerlich machen zu tun. Also ursprünglich Blaustrümpfe waren Begriff, der bezeichnete im 18. Jahrhundert Verräter. Dann im 19. Jahrhundert, gab es einen, im 19. Jahrhundert einen Salon. Im englischsprachigen Raum, also in England, wo sich Männer wie Frauen versammelt haben und sich selber Blaustrümpfe genannt haben. Das war sogar im 18. Jahrhundert, fällt mir ein, 18. Jahrhundert schon. Und Mary Wollstonecraft war dann, trug dann zur Verbreitung dieses Konzeptes bei, indem sie über diesen Club der intellektuellen Männer wie Frauen, die gemeinsam darüber nachgedacht haben, wie könnte Gesellschaft eigentlich aussehen und wie könnte die Rolle der Frauen aussehen, berichtet hat und darauf hingewiesen hat, dass die eben die Blaustrümpfe sich nennen. Und dann kam im 19. Jahrhundert eine totale Gegenbewegung mit Karikaturen gegen Frauen, die sich eben intellektuell beteiligen wollten und betätigen wollten. Und die wurden als Blaustrümpfe degradiert, ne, und lustig gemacht. Und als dann die Frauenbewegung Fahrt aufnahm, Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts und wir eine sehr machtvolle und auch internationale Frauenbewegung hatten, die vehement Frauenwahlrecht forderte. Da sieht man, wie sich auch Karikaturen verändern und die Suffragettes, die Suffragetten in England dann auch dargestellt wurden mit so grob gestrickten, selbstgestrickten blauen Strümpfen. Ne? Also da wurde die Metapher für Intellektualität übernommen in die als reales Attribut, aber von den Gegnern. Und ne, wer will schon mit selbstgestrickten, groben, blauen Strümpfen dargestellt werden in einer Zeit, wo ein anderes Frauenbild herrschte? Finde ich total interessant.
Also du hast begonnen mit den Isländerinnen, die haben jetzt dann die roten Strümpfe genommen, in dem Fall.
Die haben dann, Jahre später, ne, wir sind jetzt in den 1970er Jahren, wieder rote Strümpfe genommen.
Mhm. Und dann
bewusst,
kamen,
ne, und real.
Ja, aber eben, ich habe wahnsinnig Mühe mit, also wir sehen hier die Moderne, dass politische Botschaften offensichtlich an ein Image-Making gekoppelt werden. Und dass das Menschenbild sich entlang diesem Image entlang angelt. Mhm. Und dass darüber zu wenig reflektiert wird, wie anfällig Menschen als radikal soziale Wesen und vor allem Frauen als radikal soziale Wesen sind, wenn ihr Bild verletzt wird, respektive wenn ihr Bild durch ihre Vernichter übernommen wird und in der Öffentlichkeit verhandelt wird. Und die Strategie der Frauenvernichtung ist immer, du nimmst zuerst eine aus dem Kollektiv der Frauen raus. Oder wie Mao gesagt hat, nimm einen raus und bestrafe Hunderte. Häng einen und bestrafe Hunderte. Mhm. Dass am Beispiel von Frauenbildern an individuellen Frauen exerziert wird, damit all die Hunderten und Tausenden Frauen, die das sehen, sich nie mehr auf die Barrikaden wagen oder überhaupt sich wagen, einen freien Willen zu äußern.
Ja, sich nicht mehr trauen, weil
diese
Verleumdung fürchten. Das finde ich klasse und sehr interessant, weil sich jetzt gerade zwei Gedankenstränge bündeln. Mhm. Und das ist ja genau dieses Strumpfbild, ne? Anfang des 20. Jahrhunderts. Ihr seid blau, Strumpf, ihr seid hässlich. Ne? Frauen, die sich für Frauen einsetzen, ihr seid hässlich und ihr werdet gebrandmarkt als hässlich. Sowas Ähnliches haben wir ja jetzt auch, ne? Frauen, die sich für Frauen einsetzen, werden gebrandmarkt mit, das sind dann andere Begriffe, ne? Also plötzlich sind wir, weiß nicht was,
TERFs.
Ich jetzt gar nicht,
oder eben,
ich wollte es ja nicht wiederholen. Ja, aber
nee, okay. Sorry, ich habe einfach mitgedacht, weil ich nicht genau wusste, was du meinst, oder? Mhm. Etwas fällt mir auf wegen dem Hässlichsein. Was ist eigentlich so schlimm daran, hässlich zu sein? Und das ist nur dann schlimm, eben weil Frauen dazugehören müssen wegen dem Überleben. Also deshalb störe ich mich auch am Lachen. Margaret Atwood hat gesagt, Männer haben Angst davor, lächerlich gemacht zu werden. Frauen haben Angst davor, ermordet zu werden. Und deshalb bin ich mit dem Lachen, also sollen die doch lachen, das ist noch kein Problem. Das Problem ist die Gewalt, die mit diesem Lachen einhergeht.
Ja, also aber da weißt du, an dieser Stelle zitiere ich gerne, ich weiß nicht, ob du sie kennst, ne, diese Denkerin Regula Stempfli mit ihrer Theorie, die Frauen als ultimativ angepasstes Geschlecht. Mhm. Nee, wenn das eben ein Wert ist, also dieser Wert, dazugehören, ich muss dazugehören, ich brauche Gemeinschaft. Und wenn die Gemeinschaft sagt, nein, du bist, wir bleiben jetzt bei dem Wort hässlich, man kann das austauschen mit was auch immer.
Ja, ja.
Wir distanzieren uns von dir. Hat das im Kontext der Frauen eben immer noch, ob wir das wollen oder nicht, ein größeres Gewicht als bei den Männern? Ne, wenn Männern vorgeworfen wird, ja, aber da und da liegst du falsch oder da und da gehörst du nicht zu uns, dann ist eher die Tendenz da, das wahrzunehmen, zu sagen, ja gut, hier ist es halt so, gehen wir trotzdem mal ein Bier trinken. Ne? Und das ist schon ein Unterschied.
Ja,
Flotte These.
Absolut. Ich finde, ich merke, wie diese Ambivalenz sich eingeschlichen hat, auch in unsere Die Podcastin. Gerade was Frauenbilder lächerlich machen, Gewalt etc. betrifft oder Symbolpolitik vom Feminismus. Und dass dies im Zuge der digitalen Revolutionen passiert, weil wir den Unterschied zwischen gemeinsam eruierter Wirklichkeit und Wahrheit nicht mehr kennen, sondern tatsächlich in einer Welt nicht nur der geteilten Öffentlichkeiten, sondern des Wahrlügens und der Lügenmedien völlig hin und her gerissen sind. Ich gebe dir ein Beispiel, es passt genau dazu, zu Rem Azalem. Über sie haben wir schon öfters geredet in der Podcastin und immer sehr positiv. Sie ist die, jetzt hilf mir,
UN-Beauftragte gegen Gewalt an Frauen und Mädchen.
Vielen Dank.
Ja, gerne.
Wunderbar. Genau, also sie ist eine ganz explizite Verfechterin sie ist eine große Kämpferin gegen die Leihmutterschaft und gegen die Prostitution. Also auf UN-Ebene. Sie ist gleichzeitig eine der übelsten Antisemitinnen, wirklich Antisemitinnen, also weißt, es wird ja immer gesagt, ist ja nur Israel-Kritik, also völliger Bullshit, sondern Judenhasserin, die es gibt. So postet sie auf X diese Tage: No independent commission found that rape took place on October 7th. Also keine unabhängige Kommission hat beweisen können, dass die Vergewaltigungen am 7. Oktober 2023 stattgefunden haben, erstens. Und zweitens hat sie auch behauptet, dass die Palästinenser nie die sexuelle Gewalt als Kriegsstrategie unterstützen würden. So intellektuell hat sie es nicht gesagt, sondern Palestinians never applaud to the rape oder irgendwie so. Also sie ist eine Lügnerin, sie ist eine bösartige Antisemitin und sie ist eine klassische Vertretung von vereinten Nationen, in welcher eben nicht mehr die Demokratien, die Gleichstellungsbeauftragten oder überhaupt die demokratischen Rechtsstaaten das Sagen haben, sondern islamistische Diktaturen, Autokratien, chinesische Autokratien, also wo die Länder, die nicht demokratisch konstituierten Länder, die nicht westlichen Länder, zwei Drittel Mehrheit ausmachen und dann eben solche Personen in die diversen Kommissionen wählen und dann unsere westlichen Medien ja meinen, die sind immer noch in der UN der 60er oder 70er Jahre und sagen, ja, Völkerrecht und wunderbar und dann behaupten, ja, das ist völkerrechtlich bewiesen, bla bla bla. Also auch hier der riesige Unterschied zwischen dessen, was in Wirklichkeit abläuft, und den Fiktionen. Und eben, dass Rem Azalem derartige Fiktionen öffentlich vertreten kann.
Ich habe das gelesen auf, ich sage weiterhin, Twitter.
Aha, ja, ja.
Ich habe es gelesen. Das ist ja nicht das erste Mal, dass sie sich so geäußert hat, aber das erste Mal in dieser Krassheit, dass ich es gelesen habe, zu einem Zeitpunkt, wo man wirklich sagen muss, ey, seit über 2 Jahren liegen die Fakten offen da.
Es gibt Berichte zur sexuellen Gewalt als Kriegsstrategie.
Ja, selbstverständlich. Sogar die UN hat sich dazu geäußert. Also es ist wirklich hanebüchen und es ist absolut desaströs und enttäuschend. Und es steht in diesem krassen Kontrast zu der sonst guten und auch sehr wichtigen Arbeit, die Rem Azalem für Frauen und Mädchen leistet. Wo ich sagen muss, okay, offensichtlich hört ihr Verstehen auf, sobald es sich um jüdische Mädchen und Frauen handelt.
Aber eben, da kann ich hier nichts mehr. Ja. Aber da kann ich hier eben nichts mehr glauben. Also weißt du, das geht nicht.
Das geht nicht. Und aber weißt du, trotzdem brauchen wir sie auf anderer Ebene.
Wer ist wir?
Wir Frauen, die wir gerade in Deutschland unter anderem auch gegen das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz kämpfen dafür sorgen wollen, dass es nicht nur evaluiert wird, sondern auch grundlegend geändert. Und ja, so, weißt du, das ist wie der Papst, mit dem ich ja nun auch, oder wir, sage ich, viele Kontroversen haben müssen, ne, als Frauen. Und trotzdem ist die Positionierung zur Leihmutterschaft, gegen Leihmutterschaft, wichtig als ein Indiz. Jetzt. Und es ist eben auch da furchtbar, komplex, beschissen. Aber wir dürfen qua Amt, auf Rem alter Lems Interventionen zu den Themen nicht verzichten. Nichtsdestotrotz müssen wir auf allen Kanälen das auch adressieren, dass sobald es um jüdische Mädchen und Frauen geht, sie nicht nur einen leeren Fleck hat, sondern ein absolutes Aussetzen jeglicher aufklärerischer
Tradition. Ja, sie ist eine Jute. Du kannst ganz einfach sagen, sie ist eine Judenhasserin. Punkt, fertig, Schluss. Und das ist ja ein Kennzeichen der UNO. Und weil eben die Autokratien in den UNO so zugenommen haben, die den Verrat an der Sprache üben, Völkerverständigung wird durch UN-Speak ersetzt, der Terrorismus wird als Befreiungskampf gewürdigt, die UNRWA ist keine Hilfsorganisation, sondern eine indirekte Terrorfinanzierung und Cover-Aktion für Terroristen. Apartheid wird für Israel proklamiert, während echte Apartheid-Systeme unberührt bleiben. Genozid wird inflationär gegen westliche Demokratien geworfen, die Shoah so verharmlost und die wirklichen Völkermörder, wie beispielsweise im Islam, im Sudan durch die Islamisten einfach verneint. Also die UNO ist schon längst eine Fabrik ideologischer Sprachregelungen verkommen und eigentlich ein anti-westliches Programm. Also das hat mich einfach daran erinnert und ich glaube, ich werde diese strukturelle Kritik eben auch am Beispiel von Rem al-Salem, egal wie wichtig sie schien, nehmen. Weil die Medien, also weißt du, sie haben Rem al-Salem, nehmen unsere Medien, unsere westlichen Medien ja lieber auf, wenn sie eben so etwas postet, als dass sie über den großen Kampf oder die Zahlen, die schockierenden Zahlen gegen Leihmutterschaft aufzeigen.
Ja, und das ist eine Bias, die absolut problematisch ist und die uns eigentlich führt, das würde jetzt gerade so gut passen und ich hoffe, du hast das als Thema auf dem Zettel, zur BBC führen könnte.
Genau, willst du einleiten, was passiert ist? Weil du hast ja auch ganz, ich glaube, ich habe sogar von dir das quasi aufgenommen am Montag, weil du ein direktes Podcast oder einen Ausschnitt gepostet hast. Und dann habe ich sofort recherchiert, weil ich ja sonst eigentlich am Schreiben bin von Büchern. Ja.
Der Journalist und interne Berichterstatter Michael Prescott hat einen Bericht vorgelegt und die journalistische Arbeit der BBC analysiert der letzten Jahre und eklatante Mängel festgestellt und zwar insbesondere zu drei Themenfeldern. Das eine war der Umgang der BBC mit Reden von Trump, beziehungsweise insbesondere einer Rede von Trump, die er gehalten hat, die fast eine Stunde dauerte und die BBC zusammengeschnitten hat, sodass es klang, als hätte Donald Trump zum Sturm auf das Kapitol am 6. Januar aufgerufen. Und was de facto nicht der Fall war. Mhm. Dazu sage ich gleich noch was später. Punkt 2 war Umgang der BBC mit der Hamas, also völlig unkritischer beziehungsweise unterstützender Umgang, Bias Richtung Hamas und gegen Israel im ganzen Kontext nach dem 7. Oktober. Und der dritte Punkt, den Michael Prescott in seinem umfangreichen Memo zusammengestellt hat, war der Umgang der BBC mit dem ganzen Thema Trans und Gender Identity und Gender Politics, Identity Politics. wo Prescott feststellte, dass kritische Stimmen und Stimmen von Frauen von der BBC unterdrückt wurden. So, das ist geschehen. Führt gerade in Großbritannien zu großen, großen Diskussionen, Debatten, Öffentlichkeit. Der Senderchef Davy ist zurückgetreten und die Nachrichtenchefin, wie heißt sie?
Deborah Turness, ja. Die Leiterin der BBC News, ja.
Das ist passiert. Und mir fällt auf, wie in den deutschsprachigen Medien doch sehr anders darüber berichtet wird. Die Tagesschau beispielsweise fokussiert sich komplett auf diesen Vorwurf Richtung Trump, beziehungsweise berichtet, dass ja. Trump die BBC verklagt. Ne? Also sie macht es so rum, also aller Trump startet einen Angriff gegen Medienfreiheit. Ja. Aber das Beispiel Berichterstattung Gaza oder Berichterstattung über Trans- und Identitätspolitik kommt gar nicht vor. Ausnahmen, die ich jetzt wahrgenommen habe, vielleicht hast du noch mehr, waren die Zeit, war die NZZ und war jetzt gerade gestern die Taz mit journalistisch, also berichten, was ist, berichten, die schlicht und ergreifend mal aufgedröselt haben, was ist da passiert, was ist die Kritik von Prescott und was war die Reaktion. Mhm. Ja, also das. Dazu als Einleitung. Und dann äußerte sich Politikwissenschaftlerin Regula Stempfli.
Mit einem Hammer, mit Hammerthesen. Ich möchte aber vielen Dank für die Einleitung, weil die ist extrem wichtig, um zu zeigen, welcher Spin, also welcher Dreh die Geschichte genommen hat.
Hast du das auch so erlebt?
Ich habe das von Anfang an gesagt, passt auf. Also, nochmals ganz Klartext. Die BBC, die große Institution, hat explizit eine Rede von Donald Trump so geschnitten, dass es für alle Zuschauenden klar war, es war das Panorama, eines der wichtigen Dokumentations- und Informationsmedien, als würde Trump explizit zum Sturm, also quasi zum Bürgerkrieg, zum Sturm auf das Kapitol und damit zum US-amerikanischen Bürgerkrieg aufrufen. Das ist wirklich heavy. Also so, du kannst alles schneiden, du machst es einfach nicht als BBC. Und ich wusste, weil es muss ausgerechnet Trump sein, um die strukturellen Mängel der BBC der letzten 5 Jahre aufzuzeichnen. Es ist so wahnsinnig werden, oder? Weil das war einfach eines der expliziten Beispiele, die aufgezeigt werden konnten in der BBC. Und der Spin läuft eben so, es geht nur, oh, jetzt die Rechtsextremen machen eine Attacke auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, damit der öffentlich-rechtliche Rundfunk völlig sich die Hände in Unschuld waschen kann. Dabei ist dieser Bruch ein strukturelles Versäumnis, also ein strukturelles Versäumnis einer Institution, die einst als Bollwerk demokratischer Öffentlichkeit galt. Und das haben die Frauen als Frauen, was ist eine Frau, let women speak, Frauen für Frauen und so weiter, wir mussten uns ja auch international vernetzen, oder? Und Frauenheldinnen, also all die Organisationen, die quasi sich aus dem Feminismus in einer Hinsicht befreien mussten, aus diesem linksextremen sozialistischen und islamistischen Feminismus ausschälen mussten, das haben wir ja, sagen wir, seit mindestens 3 Jahren, dass die öffentlich-rechtlichen Medien zur Propaganda-Institution mutiert sind, der kodierten Sprechakte, also das, was im digitalen Raum zuerst stattfindet, also den Mensch, die Wirklichkeit und Wahrheit auslöschen und das vor allem an den Frauen zu üben. Das heißt, es gibt kein biologisches Geschlecht. Die Universitätsexpertinnen sagen alle, ja, wie wir mittlerweile wissen, gibt es nicht 2 Geschlechter. Also das ist wirklich ein Mantra. Und dass hier die BBC, wie der Prescott ganz klar sagt, eindeutig zu die Gleichstellung, den Gleichstellungsauftrag vernichtet hat und sich eindeutig ausschließlich auf die sogenannte Trans-Seite gestellt hat, also dieses Gender-Speak, dieses Neusprech, diese Sprechakte, und die Frauen gecancelt, entlassen, frühzeitig pensioniert hat. Und das war eines der wichtigsten Themen von der, also nicht eines, aber es ist ein extrem wichtiges Thema für die Gleichstellung von Frauen in der Öffentlichkeit. Und die BBC ist da Vorreiterin und SRF, ARD, ZDF, ORF machen da einfach munter weiter.
Und weißt du, das ist ja das Krasse. Also diese drei Punkte der Berichterstattung, ja. Bias, die sehen wir ja genauso im deutschsprachigen Raum. Und das wäre eigentlich ein Anlass, selbstkritisch auch Berichterstattung aufzunehmen, zu reflektieren innerhalb von Sendern und Medien. Und das passiert nicht.
Nein, weil sie es nicht sehen. Sie finden, okay, also vom Sender der also ZDF, ARD, ORF, alle die Öffentlich-Rechtlichen sind von der Aufklärung vom klassischen Journalismus zur Agentur der Agitation mutiert. Mit einem Generationenwechsel. Was bedeutet das? Verlust des journalistischen Ethos. Du hast nie mehr zwei Quellen, du nimmst nicht unabhängige Experten oder Expertinnen, respektive wenn du parteipolitische Experten nimmst, dann musst du immer mehrere Parteien haben. Heute dominiert der Haltungsjournalismus, der moralisiert statt informiert. Damit bricht die BBC, ARD, ZDF, SRF, ORF etc. mit dem öffentlich-rechtlichen Auftrag. Die Agenda, es gibt eine Agenda statt Journalismus, eben statt Berichterstattung gibt es ideologische Agenten genau in diesen drei Punkten. Gegen Trump, gegen Israel, gegen die Frauen. Es hat eigentlich begonnen gegen die Frauen, gegen Israel und jetzt gegen Trump. Journalismus als politische Waffe wird extrem gut eingesetzt mit millionenfach repetierten Codes, die zum Teil natürlich auch von Russland und China gesteuert werden. Also es ist ja ideal, den Westen von innen heraus zu zerstören, also Bürgerkriegsszenarien zu befördern.
Naja, aber vielleicht eher unterstützt oder dankbar aufgenommen. Also gesteuert klingt immer so.
Ja, das klingt wie eine Verschwörungstheorie, ja. Aber du kannst es, du weißt es ja mit den unglaublich, also mit den anonymen Accounts und so.
Also potenziert. Können wir sagen, potenziert werden.
Es erinnert mich immer an mein T-Shirt. Just because I'm paranoid doesn't mean they're not after me. Nur weil ich paranoid bin, heißt es noch nicht, dass sie mich nicht wirklich verfolgen, oder? Also Antisemitismus durch Sprache. Seit Jahren bedient BBC anti-israelische Frames. Hamas durfte nicht als Terroristen, sondern als Militanten benannt werden oder als Aktivisten. Stellt euch das mal vor. Also die islamistischen Massenmörder werden als Aktivisten unkritisch übernommen, oder? Und das zerstört die Glaubwürdigkeit und fördert antisemitische und antifeministische, also antifrauen Ressentiments. Und das Schlimmste war eben schlimm genug, die Trans-Agenda als neues Dogma. BBC-Redaktionen haben sich aktiv an der Diskreditierung von Frauen beteiligt. Wie in Deutschland der Böhmermann gegen Frauen wie Isabel Rohner und Regula Stempfli. Exemplarisch immer am Fall von J.K. Rowling, der jede Kritik an Trans-Aktivism wird als Hass diffamiert. Und Meinungsfreiheit wird durch moralische Erpressung ersetzt. So kommen wir zu einem ideologischen Korridor statt Pluralität. Wer vom offiziellen öffentlich-rechtlichen Narrativ abweicht, wird massiv ausgegrenzt. Und da ist auch ein Generationenkrieg im Gange. Die Vielfalt der Perspektiven, eigentlich der Kernauftrag der öffentlich-rechtlichen Medien, wird durch Redaktionsideologien ersetzt. Das ist institutionalisierte Zensur. Und die kommt eben nicht mehr vom Staat, sondern sie kommt durch eine Mehrheitsfraktion in den kodierten Newsmaschinen.
Ja, und im Sinne von, wir tun das Richtige. Ne? Das kommt ja noch dazu.
Sie sind ja die Demokratieverteidigerin.
Ja, genau. Vielleicht müssen wir das noch einmal Erinnerung rufen. Wir haben uns ja schon mehrfach über Bias unterschiedliche Fokussetzung oder einseitige Fokussetzung
von
öffentlich-rechtlichen Medien unterhalten, haben, oder ich bleibe bei mir, ich nehme da an mir wahr eine Veränderung. Also ich gehöre nach wie vor zu den Verfechterinnen eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland, ne? Aus Gründen, also dass es einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, hat seine Gründe in Nazi-Deutschland. Und ich sehe das auch als total wichtig nach wie vor. Nichtsdestotrotz ist diese Tendenz, einseitig aktivistisch zu berichten über verschiedene Themen, in den letzten Jahren so dominant geworden und hat so zugenommen und fehlt in der Auseinandersetzung mit, wie kann man eigentlich so ein öffentlich-rechtliches System auch reformieren, dass es total wichtig ist, auch aus feministischer Perspektive das zu diskutieren.
Ja, unbedingt. Alle Ideologien beginnen mit den Frauen, mit der Frauenunterdrückung. Oder? Und das haben wir gesehen im völligen Verfall der Sprache und den begrifflichen Manipulationen, um Frauen unsichtbar zu machen als Frauen. Also Frauen, wirklich die Frauen unsichtbar zu machen, wie hinter einer Burka, einfach durch im Westen durch die Sprache. Eben dieses pregnant people, also schwangernde Menschen, sage ich schon, statt Frauen. Das zerstört die semantischen Grundlagen demokratischer Verständigung. Das zerstört die semantischen Grundlagen demokratischer Verständigung. Das ist extrem wichtig.
Und hast du das? Das war ja jetzt erst vor wenigen Wochen, dass eine BBC-Nachrichtensprecherin richtig Ärger bekommen hat, weil sie einen Nachrichtentext gelesen hat, wo drin stand Pregnant People und sie hält inne, also sie sagt Pregnant People, stockt, guckt in die Kamera, zieht eine Augenbraue hoch und sagt Women.
Genau, und dann wird sie fast entlassen. Wenn Wörter ideologisch umkodiert werden, verliert die Wahrheit ihre Sprache. Hannah Arendt in Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Übersetzt von Regula Stempfli. Es gibt einen Verlust der institutionellen Selbstkontrolle. Dieser Skandal des verfälschten Trump-Zitates reiht sich in eine zweijährige ideologische Lügenberichterstattung in vielen Teilen über die Hamas als islamistische Terrororganisation, die die Weltherrschaft übernehmen. Also nicht ganz so, aber irgendwie die Judenhass proklamiert. Und also die BBC, wie viel war das? Irgendwie pro Monat 150 Entschuldigungen wegen, also BBC Arabic, oder? Wegen Entschuldigungen wegen Fehlberichterstattung oder eine Riesendokumentation How to Survive Gaza oder in Gaza, wie in Gaza überleben mit einem armen jungen Buben, so süß, der Sohn eines Hamas-Terroristen ist, oder? Und die Dokumentation wurde millionenfach verteilt in der ganzen Welt. Und die Entschuldigung kam dann ganz klein. Also es gibt wirklich, der Fisch stinkt nicht nur vom Kopf, sondern in der ganzen Institution. Und der Demokratieschaden durch einen derartigen Nicht-Journalismus, sondern einen Agitationsjournalismus, der ist riesig. Und deshalb sage ich ja schon seit einem Jahr, hört auf den Bürgerkrieg in unsere ganz gut funktionierenden westlichen Demokratien zu tragen. Deshalb haben wir ja so ein Riesenproblem in Deutschland mit der jetzigen Regierung, mit einer knappen Koalitionsmehrheit von nur 12 Sitzen, weil schon im Vorfeld der Wahlen eine Polarisierung betrieben wurde, also quasi von den Medien so polarisiert wurde, dass unter den Erstwählenden die AfD und die Linke als einzige Parteien gewählt wurden. Das ist sowas von krass.
Mit großer Mehrheit.
Ja, großer Mehrheit, also wirklich groß. Sorry, das waren 80%. Also, weißt du, unter den, es geht wirklich zuerst mal um die Erstwählenden. Und wir haben ja diesen Trend der totalitären Polarisierung eben auch in der Jugend, die sich jetzt gegen die Boomers wehrt, die eigentlich die Demokratie fit gemacht haben, sehen wir jetzt in den großen Städten der USA. Also New York ist ist sozialistisch, die sozialistischen Demokraten in Anführungszeichen von einem Islamisten präsentiert und jetzt Seattle. Also die Städte, und das kennen wir auch in Deutschland, die Städte sind alle linksgrün, also zum großen Teil linksgrün, und radikalisieren sich jetzt in Richtung eines ganz neuen Systems. Ohne Verfassungsänderungsdiskussionen, ohne Diskussionen innerhalb der Gruppen, welche Art von Politik wollen wir weiterführen. Mhm. Dazu passt es auch an den Universitäten, nur noch ganz kurz, dass unglaublich viele Experten, vor die, also Politologinnen vor allem, vor die Kamera treten und mit dem Brustton der Überzeugung und x Studien für ein Lottosystem in der Demokratie plädieren. Das heißt, du soziologisierst die ganze Gesellschaft, Massengesellschaft in bestimmte Gruppen und gestehst jeder Gruppe, also jedem Stand, eine Repräsentation per Losentscheid in der Demokratie zu. Und das wird beklatscht als wahre Demokratie. Und das krieg, also da kannst du nur den Kopf schütteln und vielleicht die normalen Menschen unter uns sagen dann, jetzt hat es ihnen wirklich wieder ins Hirn geschneit. Nein, das wird in 10 Jahren, ich wette mit euch, das wird in 10 Jahren so gepusht sein, dass wir am Schluss nicht mehr mit dem Wahlzettel unsere Regierung bestimmen, sondern mit dem Lottoschein.
Hoffen wir mal nicht. Hoffen wir mal nicht. Wobei das Bild natürlich sehr pointiert ist.
Aber ich möchte das noch bei BBC. Was war das für dich, für die BBC? Also was
ganz persönlich tatsächlich. Ja. Ein Punkt ganz persönlich. Also ich habe natürlich mitgekriegt, weil ich relativ viele Medien auch lese und Zeitungen lese aus Großbritannien, wie einseitig die Berichterstattung war, wenn es um Israel ging und wenn es um Frauen ging und die ganze Transkiste. Trump ist mir gar nicht so aufgefallen, weil das in Europa überall so ist. Ne? Mhm. Und jetzt hatte ich ein Punkt, wo ich an Trumps oder ein Vorurteil, was bei mir persönlich sehr stark verfangen hat, beziehungsweise eine Meinung über Trump, die ich auch als, ich dachte, es wäre richtig. Und das ist der Punkt Sturm aufs Kapitol.
Ja, ja.
Und es ist tatsächlich so, dass ich vor ein paar Monaten nochmal versucht habe zu recherchieren, was ist da passiert, weil ich mich auch unterhalten habe mit einem Freund aus Amerika und der meinte, ey, nee, das war nie so, hör dir die Rede an.
Ja.
Und jetzt gebe ich es zu, ich habe diese 58 Minuten lange Rede nicht in Gänze gehört, sondern gedacht, nein, ich gucke mal und ich gucke mal, BBC brachte Auszüge aus der Rede. Also ich, Isabel Rohner, habe diese geschnittenen Auszüge von der BBC gehört und war danach der festen Überzeugung, nee, ich weiß nicht, was ihr habt, aber der hat wirklich aufgerufen zum Sturm aufs Kapitol.
Ich auch.
Und genau. Es kam ja auch überall, also in allen, das ist ein, Trump hat dazu aufgerufen, ist eine Meinung über ihn als verpackt als Faktum, was ich überall gehört und gelesen habe. Und ich habe das tatsächlich geglaubt. Und als ich das dann in der Aufarbeitung jetzt nochmal mir angehört habe. Das ist krass. Das ist krass. Ich meine, der über
ja,
diesen
ja.
Typen kann man
das
sagen, was man
auch.
Will.
Ja.
Aber das hat er nicht getan. Und, und was ich gedacht habe, und da sehe ich auch wieder, okay, ich glaube immer noch an das Gute und an die Vernunft, ist, dass alle Medien auf der ersten Seite drucken, Trump hat doch nicht aufgerufen zum Sturm aufs Kapitol. Aber das ist nicht geschehen.
Nein, nein, im Gegenteil, sondern es ist die Attacke von Trump auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und hier das Flaggschiff BBC. Das erzählen mir alle Journalisten und Journalistinnen ausnahmslos, mit denen ich eng zusammenarbeite, immer noch.
Ja,
es gab also, ein Geschrei in dieser Woche. Das geht nicht. Das ist und dann so also die Sätze, dann wird die persönliche Attackenform so weiter. Das ist ein Spin. Du kannst den ganz normalen Journalisten und Journalistinnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz nicht erklären, wie Trumpism, the algorithmic age, ihre Art und Weise von journalistischer Berichterstattung zu einem Glaubenssystem verändert hat und gemacht hat. Du kannst es ihnen nicht mehr erklären, weil sie nur noch innerhalb ihres eigenen Glaubens argumentieren.
Hast du das mitgekriegt?
Das finde ich schockierend.
Im aktuellen Spiegel ist ein großer Bericht über, wie soll ich das sagen, mit Fokus auf dieses Magazin Klar, wo der NDR vor kurzem die Moderatorin rausgeschmissen hat. Die macht das jetzt weiter für den Bayerischen Rundfunk. Aber großes Dossier ist auch, wir können es nachher verlinken,
ja.
Wo seit 2021 so interne Versuche dokumentiert sind, die Berichterstattung breiter aufzustellen, weil auch intern, Beispiel NDR, von mehreren Redakteuren thematisiert wurde. Wir haben da eine Schwerpunktsetzung eher im linken Spektrum. Und dass 2023 eine Redakteurin und ein Redakteur vorgeschlagen haben, dem NDR eine Dokumentation zu machen über Jugendliche, die sich in ihrem Geschlecht, mit ihrem Geschlecht hadern, mhm, und über die Folgen von Pubertätsblockern und Überlegungen, sich gesunde Körperteile abzuschneiden. Und es wurde abgelehnt. 2023.
Das ist eben
genau, dann eine große Parallele zu dem Fall BBC. Und was ich mir wünschen würde als auch Gebührenzahlerin für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, den ich gerne weiterhaben möchte, ne, wäre eine ehrliche Aufarbeitung. Was lernen wir daraus? Wie sind wir eigentlich mit den Themen umgegangen? Wo war unsere Berichterstattung nicht ausgewogen? Und wie gehen wir zukünftig damit um, sodass sowas nicht wieder passiert? Und diesen Trend sehe ich nicht.
Genau das, genau das sehe ich eben auch nicht. Da möchte ich noch das Beispiel der Gewalt an Frauen nennen. Jetzt kommen ja wieder die 16 Tage zur Erinnerung an die Gewalt gegen Frauen, die Femizide. Die ganze Femizidberichterstattung im Westen macht mich unglaublich müde, weil sie selektiv moralisch daherkommt. Westliche Täter werden mit Recht zu Recht massiv thematisiert. Aber die islamistischen Frauenmorde in den Communities hier, in Iran, in Afghanistan, im Sudan werden systematisch relativiert, verschwiegen wegen sogenannten Anführungszeichen kulturellen Sensibilitäten. Und so entsteht wiederum selbst bei diesem wichtigen Thema der Gewalt an Frauen ein ideologischer Doppelstandard, oder? Wo westliche Gesellschaften abgewertet werden sollen, ist jeder Fall ein struktureller Femizid, wo aber islamistische Ideologien und islamische Ideologie über Gewalt entscheidet, wird plötzlich geschwiegen, vernebelt, dann werden die Taten individualisiert. Also man redet nie vom strukturellen Femizid im Islam beispielsweise. Aber im Westen redet man immer davon. Frauenrechte werden instrumentalisiert statt universell verteidigt, hatten wir schon vorher. Und die wirklich gefährlichste Form des Frauenhasses, theokratischer, islamistischer, kollektiv legitimierter Frauenmorde, wird nicht benannt. Und diese gleichgültig, also dieser Doppelstandard, der funktioniert. Also es geht so nicht und das ist so es ist ja völlig paradox.
Ist es auch.
Es ist völlig paradox.
Das hat ja auch damit zu tun, dass wir so einen Trend haben. Konkretes Beispiel. Berlin, Neukölln. Ah, super. Ja. Super schwieriger Bezirk, schon seit vielen, vielen Jahren. und seit mehreren Jahren regiert von einem jung engagierten Bürgermeister, Martin Hiekel von der SPD. Der ist 36, hat jetzt aber schon mehrere Jahre hinter sich als Bürgermeister und es ist so die gute sozialdemokratische Tradition, pragmatisch, ne, ein Pragmatiker.
Ja.
So.
Ja.
Und jetzt stehen Wahlen an. im nächsten Jahr in Berlin Bezirk. Und ja. überall, also auch Land ja, und Bezirk. Und Bürgermeister müssen dann eben auch wieder neu gewählt werden. Mhm. Und dafür müssen sie von ihren Parteien aufgestellt werden. Das passiert in einer Wahl innerhalb der Partei. Und jetzt war es so, dass Martin Hiekel kritisiert wurde von den Jusos, und also von den Parteilinken. Und ihm wurden vorgeworfen, und das ist jetzt, jetzt wird es wirklich erschütternd. Zum einen wurde ihm vorgeworfen, er hätte zu viele Termine mit der Polizei gegen Clankriminalität wahrgenommen.
Also you can't make this stuff up. Yes, also es ist du kannst solchen Mist kannst du gar nicht mal erfinden. Und das ist wirklich, wurde ihm vorgeworfen. Das ja, ist wurde nicht irgendwie und, Apollo News, der Rechtsextreme.
Und es wurde ihm vorgeworfen, ja. das Wording antimuslimischer Rassismus nicht verwenden zu wollen. Also Aha. ihm wird vorgeworfen, die Symbole nicht zu bedienen. Ne? Mhm. Das ist das, woran er gemessen wird. Symbole. Ne? Wir sind
ich sag ja, das ist das Zeitalter der Fiktionen.
Wie schön. Ja. Jetzt kommt die Schweizerin raus. Ja, also, und was passierte? Also die massive Kritik, und die haben ihn bei der Nominierungswahl nicht gewählt. Nichtsdestotrotz kam er auf 68%, also wo kann man sagen, zwei Drittel. Aber Martin Hiekel hat gesagt, ist mir zu wenig. Wenn ich antrete als Bürgermeisterkandidat für die SPD, will und brauche ich den Rückhalt auch von den Linken der Partei. Und ich nehme die Wahl nicht an. Also die Nominierungswahl.
Ja, ja.
Und das finde ich tatsächlich total stark von ihm.
Nein.
Und er bringt jetzt richtig, also natürlich, es geht ein Beben, also ich hoffe es zumindest, dass ein Beben durch die SPD geht, weg von dieser symbolhaften Identität, blabliblub, zu pragmatischem Handlungspolitik. Ne?
Oh, das ist doch eine schöne Hoffnung, und ich befürchte, das Gegenteil wird der Fall sein, dass sie einen demokratischen Sozialisten, Islamisten,
das kann sein.
Wie Imam Dami und eben Seattle, das diese Seattle-Frau.
Aber weißt du, diese Vorwürfe, die kennen wir aus der Partei Die Linke, wo ich mich schon frage, liebe Jusos, die ihr so denkt, warum geht ihr nicht zu den Linken?
Ja, bitte, ja? dein
Und liebe
dein
SPD,
Wort, ja.
aber liebe SPD, was macht ihr, um euch zu unterscheiden von der Linken? Das würde ich mir sehr, 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 sehr wünschen. Und ich glaube, wenn die SPD das nicht macht, ist sie, also die Zahlen gehen weiterhin.
In den einstelligen Bereich. Weißt du, was ich sehr, sehr spannend finde jetzt gerade? Das ist genau die Diskussion, die innerhalb der demokratischen Partei in den USA stattfindet. Also es gibt die Fraktion, die sagt, also wenn ihr diese Commies, ich liebe ja immer die Amerikaner, es sind Kommunisten, oder? Also ich nenne sie ja demokratische Sozialisten, Islamisten. Wenn ihr die euch jetzt
nicht so nennen sie sich auch selber übrigens. Ja, so nennt
nicht
sich
der islamistische
Soran,
Part nicht. Oder?
Nein, aber er sagt, er wäre ein demokratischer Sozialist.
Das ist echt DDR-Speak pur. Es grauselt einem. Und genau diese Diskussion findet statt. Also wenn sich die demokratische Partei nicht von diesem totalitären Flügel distanziert, wird sie nie mehr die PräsidentInnenwahlen gewinnen, oder?
Ja, ja.
Gleichzeitig zeigen die Erfolge der Städte, dass hier Räterepubliken auf dem Vormarsch sind und dass die vor allem aufgrund einer Elite und also unterschätzt eine junge Generation, eine junge radikal politisierte Generation des akademischen Milieus, die frustriert sind, weil sie keine Jobs kriegt, unterschätzt die nie. So hat die chinesischen Revolutionen begonnen. 1900, wann war der Studierenden, der 4. Mai, heißt es 19? Schlag 60er. Mich tot. Hm. Nein. Die Kulturrevolution war später. Nein, ich rede von 1907 oder 1919. Da bin ich am Rumdenken. Oh. Ja, da hat der Sturz des Ancien Regimes stattgefunden. Russische Revolution. Das ist eine radikale, junge, akademische Elite, die mit funktionierenden Fiktionen die Wirklichkeit brutalst und Millionen von Menschenmorden durchgesetzt hat. Und eben diese Geschichtsvergessenheit der Jungen, das macht mich wahnsinnig, oder? Also diese Verheiligung, diese Herrlichkeit mit den alten Massenmördern von Stalin, Mao, Che Guevara, Fidel Castro und. Das ist erschütternd und das unterschätze ich im Gegensatz zu allen anderen überhaupt nicht. Und ich sehe, wie überall in den Medien jetzt dieser Generationenwechsel mit den digitalen Digital Natives kommt und die diese totalitären Rezepte extrem toll finden. Es ist auch ein sehr starker Männerdiskurs. Also es ist so eine junge, neue Kulturrevolution, die stattfindet. Und sehr erschreckend. Und wir sehen, wie der Rechtsstaat, der demokratische Rechtsstaat, der Westen, die alten Boomers völlig fassungslos dastehen. Also quasi ein bisschen à la Harald Martenstein irgendwo blöken in einigen Medien. Aber eigentlich auf der Straße, gerade in den Städten, die klassische liberale Demokratie nicht mehr verteidigt werden kann. Und das finde ich schon. Das wäre ein Thema für SRF, ARD, ZDF wird. Und nicht nur die Verherrlichung. Ach, es gibt jetzt einen Anti-Trump massiv. Und so weiter und so. Ja.
Massiv. Und ich glaube, es gehört zu den Regeln jeder Generation, sich abzugrenzen und auch zu ignorieren, was Generationen vor ihnen erreicht haben oder auch gelernt haben. Ne? Oder so Erfahrungen werden gerne abgetan. Ich sehe schon auch die Gefahr, dass sich das gerade potenziert dadurch, dass weniger gelesen wird. Und da meine ich tatsächlich Forschung und Bücher und Bibliotheken. Mehr zusammengefasst wird mit Instrumenten, die potenziell das ist gerade mein Lieblingswort, ne? Also das ist ja inflationär, eine Bias haben. Also eine Ungleichbehandlung von gewissen Themen. Und wenn du ChatGPT fragst zur Vergangenheit, kommt es ja nach wie vor beispielsweise zur Sklavengeschichte in den USA mit einer Warnung, ne, dass das Gefühle verletzen könnte.
Das ist natürlich bei meiner AI, bei ChatGPT überhaupt nicht der Fall.
Nicht mehr.
Ja. Nein, du kannst.
Nein, aber ich sage nur, ne, es wird zusammengefasst aufgrund von Algorithmen, die nicht neutral sein müssen.
Ich habe ja gesagt, das ist
furchtbar. Das klingt
die
letzte Verschwörungstheoretikerin.
Nein, es ist überhaupt nicht Verschwörung. Es sind die Codes, Leute. Ihr versteht einfach die Korrelationen und die Mehrheitsfraktionen nicht, sondern schreit dann sofort Verschwörungstheorien. Ich habe zum Beispiel Google ist ein Mehrheitsmedium, das wirklich nur noch als AI falsche Informationen rausspuckt. Finde ich sehr spannend. Ich wollte etwas wegen der Paradoxität erzählen. Also die Komplexität, weißt du, die Unterscheidungskraft, dass uns fehlt, das ist nicht Verschwörung, sondern es sind die Codes. Nochmals. Algorithmen, also mathematische Gleichungen machen alles gleich. Menschenfleisch, Rindfleisch, Schweinefleisch, Kalbsfleisch. Es ist die Kategorie Fleisch. Es schmeckt nicht nur anders, sondern es braucht Unterscheidungskraft, wann was unter welchen Bedingungen gegessen wird. Gabische. Versteht? Also, und diese Unterscheidungskraft wird durch die Digitalität, durch die mathematische Gleichsetzung von Ungleichsetzbaren seit 20 Jahren oder seit 15 Jahren massiv gefördert. Deshalb können die jungen Menschen, Studierende, meine Kinder, ihre Freunde nicht mehr unterscheiden zwischen Geschichte und Gegenwart, weil sie die Geschichte in einer kodierten Form der Gleichmacherei erzählt kriegen. Das heißt, ist alles strukturell, es gibt keinen Fortschritt mehr, es gibt keinen Rückschritt mehr, sondern quasi das Böse ist in den Menschen oder das Gute ist in den Menschen. Und dann gibt es gute und böse Menschen. Mache ich mich einigermaßen klar?
Ja,
und ich glaube, das ist das Problem, dass du dann eine Mehrheit, dass du aufgrund dieser Logik der Gleichgültigkeit und der nihilistischen, also der völlig wertfreien Gleichsetzung von Ungleichsetzbaren, dass du deshalb so paradoxe, wahnsinnige Formen in der Gesellschaft hervorbringst. Ich wollte ein Beispiel bringen, dass Sexarbeit, also Prostitution, Prostitution ist Menschenhandel und Vergewaltigung, sexuelle Gewalt an Frauen mittels Geld. Also es ist eine der schlimmsten Folter für Frauen. Jetzt wird sie aber als Sexarbeit auf eine hohe Stufe getrieben, also alles, für alles, wo Geld fließt, also wo ein Vertrag fließt, wo quasi eine Einigung in Anführungszeichen oder fließt, das wird überall, wo es kapitalisiert werden kann, das gilt dann als völlig normal, Leihmutterschaft und Sexarbeit als Beispiel. Und dafür werden alle privaten Verhältnisse ohne Vertrag und ohne Geld kriminalisiert. Also Ehe wird dann schlecht gemacht, überhaupt die romantische Liebe, überhaupt Kinder haben, in ganz klassischen Verhältnissen und so weiter und so fort. Ich habe dich verloren, ich merke.
Du meinst die Diskussion beispielsweise auch, nur Ja heißt Ja.
Genau.
Oder vielleicht noch besser, Strafbarmachung von Catcalling auf der Straße.
Ne? Oh, sehr schön,
und
vielen
sobald
Dank.
Und sobald du als Kerl eine Frau kaufst, ja, kannst du mit ihr machen, was du willst.
Ja!
Und viele machen ja auch, was sie wollen. Deswegen haben ja Prostituierte auch ein wirklich hohes Verletzungs- und auch Ermordungsrisiko.
Was auch, Genau, das meine ich. Und das ist doch völlig pervers. Also es ist ja völlige Umkehr von jedem Wert. Es ist wirklich die Umkehrung der Werte. Wenn du quasi menschlichen Austausch kriminalisierst, aber menschliche Ausbeutung institutionalisierst. Und das ist so das Thema, was mich im Moment umtreibt, eben mit den kodierten Wahrheiten, die getrennte Öffentlichkeiten bringen. Also wir sind in Glaubenssystemen gefangen, wo der wichtige Austausch, öffentliche Austausch über die Gestaltung von Politik in Realität ganz wenig stattfinden kann. Das finde ich wichtig. Jetzt kommt ein großes Häufchen.
Soll ich noch was Lustiges bringen?
Ja, unbedingt.
Also ich bin irgendwie geknickt, obwohl du virtuos bist. Und es war super interessant. Und habe ich schon gesagt, virtuos. Ich brauche jetzt noch was Aufheiterndes.
Genau,
also ich
positive
einen Brüller.
Nachrichten.
Ja, nee, positiv ist es nicht. Aber es ist der Brüller der Woche für mich gewesen. Obwohl die Meldung ich glaube, jetzt 9 Tage alt ist oder so. Aus dem Spiegel. Aus dem Spiegel. Kennst du die Twilight-Saga? Hast du das mitgekriegt vor 20 Jahren?
Ja. Da waren meine Jungs, Teenager, also vor allem ihre Freundinnen oder die alle, diese Vampir. Ich fand das ja schon immer eine pornografisierte, also eine Früherziehung in Pornografie. Oder obwohl sie nie miteinander schlafen. Also egal, fahr fort, fahre sie fort.
Also, wir haben 20-jähriges Jubiläum der Twilight-Saga. Nicht, dass ich das aktiv gewusst hätte, aber ich habe es dann aus dem Spiegel entnommen. Und der Spiegel hat auf Instagram dazu eine kleine Fotoserie gepostet. Also man sieht da ein Foto von den drei Hauptdarstellern, Darstellerinnen der Verfilmung, also Robert Pattinson, Kristen Stewart und Taylor Lautner. Also drei sehr attraktive junge Menschen von vor 20 Jahren. Ne? Und dann folgender Text. So. Kein Wunder, dass Twilight in der queeren Szene schon seit mehreren Jahren Kultstatus genießt. Denn nicht nur Edwards dramatische Pose trägt campige Züge. Auch die demonstrativ gelebte Heterosexualität der Figuren wirkt so performativ, dass sie gern als queer umgedeutet wird.
Weißt du, das Schöne an dieser Sprache ist ja, dass ich sie nicht verstehe. Großartig. Bitte übersetzen
nein,
und dekonstruieren.
Der Spiegel, nein, es ist einfach ein schönes Beispiel. Ne? Also, weil wir haben ja auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, dieses Wort queer taucht in den letzten Jahren inflationär auf. Und wenn man genauer guckt, ist maximal unklar, was eigentlich damit gemeint ist. Ich habe so ein bisschen die Tendenz, unter queer zu verstehen, Männer, die ein bisschen bunter sein wollen, aber auch viele Heterosexuelle. Aber eigentlich gemeint war mal homosexuelle Männer und Frauen, ne? Ursprünglich. Naja, anyway, jedenfalls ist der Spiegel jetzt der Meinung, dass demonstrativ gelebte Heterosexualität queer ist. Und das ist doch eine Erkenntnis, die ich eigentlich nicht haben wollte.
Also je quasi machoer oder weibchenhafter du bist, umso queerer. Egal, ich verstehe es. Ich liebe ja auch diesen Performativ-Quatsch, oder? Also Judy Butler, please. Also es gibt ja so Weltereignisse, wo ich gerne zurückgehen würde, um gewisse Akteure, Akteurinnen nicht zur Prominenz zu verhelfen, oder? Mittlerweile gehört Judy Butler auch dazu.
Was wäre passiert, wenn Lenin
beispielsweise nicht in den plombierten Zug gesessen wäre oder Khomeini nicht in das Flugzeug nach Teheran von Frankreich aus transportiert worden wäre oder eben wenn Judy Butler
wenn die Klotür nicht aufgegangen wäre.
Ja. Ja. Das ist ganz gemein. Wenn die Klotür nicht aufgegangen wäre, namens Gender Trouble. Also, wir haben es doch noch geschafft, ein bisschen Leichtigkeit in den dunklen Novembertage zu bringen. Ich möchte grundsätzlich sagen, dass diese Kritik sehr wichtig ist. Und ich eben schon, die ist nicht nur deshalb wichtig, weil wirklich die westliche Demokratie und das Modell, das Frauen zur Freiheit überhaupt bringt, also dass ich auch frei sprechen kann, das will ich ja verteidigen. Und ich bin ja immer noch jeden Tag der Überzeugung, die Frauen in Europa wachen auf, schauen in den Tag hinein und wissen, wir leben im Paradies. Lass es uns schützen und nicht verraten.
Auf das Gute in der Welt.
Auf die Frauen.
Das war Die Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.